Wer an einer Hochschule eine Karriere machen möchte, braucht Geduld und Nerven, aber auch Netzwerke, Zugang zur Scientific Community und gute Beratung. Gute Beratung fachlich von Doktormüttern und Doktorvätern, aber auch Karriereberatung und Unterstützung. An der PH Freiburg werden Frauen, die eine wissenschaftliche Karriere anstreben, im Programm Mentor individuell gefördert. Das Programm richtet sich an Promovendinnen, Postdocs, also Frauen, die bereits eine Promotion abgeschlossen haben, Habilitantinnen auf dem Weg zur Professur und Juniorprofessorinnen. Im Zentrum des Projekts steht der Austausch mit engagierten Führungskräften, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Führungskräfte aus Bildungsinstitutionen oder Wirtschaftsunternehmen. Diese Mentorinnen und Mentoren begleiten die Nachwuchswissenschaftlerinnen ein Jahr lang sehr individuell. Im Studio ist Monika Löffler und für diese Sendung habe ich mit Doris Schreck von der Stabsstelle Gleichstellung und mit Olivia Kraft, Tutorin und Selbststudiumsmentorin im Fach Technik, gesprochen. Mit den Mentorinnen und Mentoren und den Nachwuchswissenschaftlerinnen hat Olivia Kraft gesprochen. Wer eine Promotion schreibt, muss einige Hürden überwinden, weiß auch Frau Welzel-Breuer. Sie ist Professorin für Physik und ihre Didaktik an der PH Heidelberg. Im Rahmen vom Mentor-Programm hat sie eine Nachwuchswissenschaftlerin während der Promotion ein Jahr lang betreut.
Dann ist es oft so, dass man, wenn man eine Doktorarbeit schreibt, mit diesen ganzen Fallstricken zu tun hat. Der Prozess ist lang, es gibt viel zu tun und zu überblicken, man muss durchhalten, man muss mit Widrigkeiten klarkommen. Und wenn man da gut betreut ist und in einer Community ist, die einem klar macht, so ist eben Forschung, dann kann man das viel besser verarbeiten und viel besser auch für die eigene Arbeit nutzen.
Eine wissenschaftliche Karriere ist nicht nur inhaltlich eine Herausforderung. Fachlich gibt es Hochs und Tiefs, wie Frau Welzel-Breuer eben beschrieben hat. Auch was das Arbeitsverhältnis angeht, ist die Situation nicht risikoarm, erklärt Doris Schreck von der Stabsstelle Gleichstellung.
Es gibt verschiedene Formen, wie man promovieren kann. Die einen sind finanziell abgesichert über ein Stipendium, die anderen sind in einem Promotionskolleg. Und dann gibt es eben welche, die eine Stelle haben hier an der PH. Es gibt so einzelne Promotionsstellen. Es gibt auch welche, die frei promovieren, also die auch Jobs nebenher haben. Und davon hängt natürlich auch der Bedarf ab. Also das ist ein Punkt. Und zwar, weil es ja prekäre Stellen sind, also die Stellen sind befristet. Das heißt, wenn man es jetzt auf die Promotion bezieht, dann haben die in der Regel 3 Jahre Zeit, um zu promovieren. Und es gibt auch familienfreundliche Regelungen, wo man es noch ein Jahr oder 2 draufkriegen kann.
In der Regel hat man also 3 bis maximal 5 Jahre Zeit, um eine Promotion abzuschließen, je nach Familien- und Stellensituation. Da die PH Freiburg einen großen Schwerpunkt in der Lehrerbildung hat, promovieren hier auch viele Lehrerinnen und Lehrer. Für sie ergibt sich mit dem Weg in die Wissenschaft eine besondere Situation, vor allem wenn sie bereits verbeamtet waren.
Also es gibt welche, die ganz klar dann zum Ziel haben, wieder in den Schuldienst zurückzugehen, wenn sie promoviert haben. Es gibt aber auch einige, die sich unsicher sind, also die aus dem Schuldienst dann auch raus wollen, die vielleicht sogar in die Wirtschaft wollen, weil sie vorab schon Berufe hatten, die eben eher in der Wirtschaft angesiedelt sind. Oder es gibt eben auch welche, die denen der Lehrerinnenberuf nicht zusagt, die schon führende Positionen hatten, auch im Schuldienst, die aber zum Beispiel jetzt in Bildungsinstitutionen möchten, in Führungspositionen.
Raus aus der Verbeamtung zu gehen, ist keine leichte Entscheidung, die auch Dr. Dagmar Wolf getroffen hat. Heute ist sie bei der Robert-Bosch-Stiftung und war Mentorin im Mentor-Projekt der PH Freiburg.
Dadurch, dass ich sehr viele verschiedene Perspektiven in meiner Berufstätigkeit schon hatte, also dass ich im Hochschuldienst war, dass ich eben eigentlich aus dem Schuldienst komme, nochmal im Schuldienst auch in der leitenden Position war und auch eine Zeit in der Bildungsverwaltung gearbeitet habe, hat mir natürlich ein relativ breites Feld eröffnet, auch zu wissen, was heißt es immer wieder, auch in diesem Beamtenstatus verschiedene Stadien zu durchlaufen, abgeordnet zu werden, auch beurlaubt zu werden. Das bringt ja auch gewisse Fragestellungen mit sich.
Diese Fragen stellt sich auch Eva Nels, die ein Jahr lang von Thorsten Pieske, Professor für Fremdsprachendidaktik an der Universität Erlangen, im Mentoring-Programm begleitet wurde.
In meinem Fall war das auch so, dass der Herr Pieske auch selbst Lehramt studiert hatte und einfach auch oft vor dieser Frage stand, ja, gehe ich jetzt nochmal an die Schule oder bleibe ich an der Universität, gehe ich ins Ausland oder nicht? was bringt mich jetzt wirklich weiter? Da war er wieder einmal der perfekte Berater für mich, ja.
Die Mentorinnen beraten ihre Nachwuchswissenschaftlerinnen natürlich auch in Bezug auf ihre Karrierepläne. Situationen analysieren, Entscheidungen treffen, das stellt auch Doris Schreck von der Stabsstelle Gleichstellung ins Zentrum des Programms.
Das ist eigentlich so der Kern, so diese Karriereorientierung, wo man in Entscheidungsprozessen ist, also erstmal angucken muss, was bedeutet Wissenschaft, was bedeutet Forschung, will ich das, wo will ich hin, will ich mich auf diese prekäre Situation einlassen, wo es dann doch auch nach der Promotion befristete Stellen gibt. Wir haben aber auch zum Beispiel Wissenschaftlerinnen, die schon promoviert sind, das richtet sich auch an Habilitantinnen, die sichere feste Stellen haben in der Wissenschaft, die aber dann habilitieren wollen und dann in Richtung Professur wollen. Das ist ja eigentlich auch der Kern, das Kernziel des Programms.
Wie schwierig diese Entscheidungen sein können und wie teuer guter Rat, betonen die Mentorinnen Dr. Dagmar Wolf und Professor Welzel Breuer.
Immer in dem Moment, in dem ein Wechsel stattfand, waren die Entscheidungsprozesse natürlich begleitet von Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die mir Hinweise gegeben haben, die mich nochmal zum Nachdenken gebracht haben, die mich auch auf Stolpersteine hingewiesen haben. Trotzdem muss man natürlich bestimmte Erfahrungen selbst machen.
Und die Entscheidungen sind nicht einfach. Dazu braucht man Rat, guten Rat, ja, Rat mit Erfahrung. Das ist einerseits immer Doktorvater oder Doktormutter, aber ein zweiter Rat eingeholt hilft bei Entscheidungsprozessen. Und wenn der Rat wohlwollend ist und sich immer daran orientiert, dass da jemand, eine Persönlichkeit sich entwickelt und mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen, dass man das unbedingt fördern kann und muss, dann hilft das sozusagen, Sicherheit auch im Entscheidungsprozess zu finden.
Wie komplex diese Entscheidungen sind, wurde in den Aussagen der Mentorinnen und Mentoren sowie der Nachwuchswissenschaftlerinnen deutlich. Leider ist es nach wie vor so, dass es relativ wenige Professorinnen gibt. Die Frauen gehen der wissenschaftlichen Karriere sehr häufig nach der Promotion bereits verloren, sagt Doris Schreck von der Stabsstelle Gleichstellung.
Erfahrungsgemäß gibt es diese Leaky Pipeline, undichte Stellen auf dem Weg zur Professur, und die undichte Stelle liegt eigentlich nach der Promotion. Und diese Phase, diese Lebensphase fällt bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genau in diese Phase der Familiengründung. Also die sind dann in der Regel Mitte 30, Ende 30 so, und dann muss man halt überlegen. Und wenn man dann keine Sicherheit hat, keine Stellenangebote, dann überlegt man sich natürlich, ob man Familie gründet. Und also das sind diese Entscheidungsprozesse, die schon auch immer noch mehrfach Frauen betreffen. Speziell bezogen auf Menta finde ich eigentlich so einen Kern, dass die Mentees, wenn sie das Thema interessiert, dass die dann speziell auch Mentorinnen aussuchen, die die Vereinbarkeit leben. Und da kann durchaus ein Austausch stattfinden, der sehr wichtig ist.
Inwiefern ist denn Frauenförderung im Jahr 2018 immer noch ein großes Politikum?
Naja, ein großes Politikum, das sieht man an diesen Programmen, die da aufgelegt werden. Wir haben ja das Professorinnenprogramm. Da profitiert die Hochschule, wenn sie Professuren besetzt mit Erstberufungen, also mit jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen, die zum ersten Mal in eine Professur kommen. Von dem her ist das Politikum eigentlich schon sichtbar an dieser finanziellen Förderung. Und ein Politikum finde ich es halt auch insofern, als dass es schon noch so diese subtilen Strukturen gibt. Also wenn man zum Beispiel die Berufungsverfahren anguckt, man spricht ja von dieser homosozialen Kooptation, ein Begriff, der immer wieder verwendet wird, also der auch vom Wissenschaftsrat in so einer Empfehlung verwendet wird. Das heißt, dass ich, wenn ich jetzt eine Auswahl treffe, eine Personalauswahl treffe, dass es schon unterschwellig so ist, dass ich die Leute einstelle oder sympathisch finde, die mir entsprechen. Und da spricht man auch von einer geschlechtsspezifischen Kooptation. Das heißt, Männer laden Männer ein oder stellen Männer ein. Und das hat mir jetzt bewusst gemacht, da gibt es auch Studien dazu. Also da guckt man natürlich in die Berufungsverfahren mit den Gleichstellungsbeauftragten rein, damit man solche Aspekte auch sensibilisiert.
Naja, Strukturen enttarnt schlussendlich ja auch.
Genau.
Wenn man es nicht weiß, merkt man es ja vielleicht genau. Auch gar nicht. Das gilt es auch für die Frauen? Stellen Frauen dann auch eher Frauen ein?
Wenn man danach geht, müsste es so sein. Ja. Genau. Ja. Und was ich halt, also vom Programmseite her wieder ganz wichtig finde, wir machen immer wieder solche Veranstaltungen, die zum Beispiel heißen Beruf, Berufung, Berufungsverfahren. Da können die Mentees im Prinzip in solche Verfahren reingucken. Da wird von Expertinnen dann werden Tipps gegeben, auf was man achten muss, was in den Bewerbungsunterlagen wichtig ist. Weil es ist wohl schon so, dass Frauen da eher etwas zurückhaltender sind mit Bewerbungen. Also Männer gehen da viel offensiver damit um, Frauen sind da eher vorsichtiger. Also wenn sie das Gefühl haben, es passt was nicht in der Ausschreibung, dann bewerben sie sich eher nicht.
Es ist ja auch nach wie vor so, dass in diesen MINT-Fächern nach wie vor mehr Männer sind als Frauen.
Wir hatten eine Mentee, die in der Physik promoviert. Das ist schon auch so ein Bereich, wo die Frauen schon auch zu kämpfen haben, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir haben in der Physik eine Professorin, die da auch sehr offen und sensibel dafür ist.
Vor allem für die naturwissenschaftlichen Bereiche gibt es nach wie vor zu wenig weibliche Lehrkräfte. So auch in Technik. Und um mehr weibliche Lehrkräfte für diesen Bereich zu gewinnen, gibt es an der PH Freiburg das Technik-Mentoring für Studentinnen. Olivia Kraft war Mentorin. Wir haben sie gefragt, wie es funktioniert.
Also es geht darum, dass eben ältere, erfahrene Studierende, die schon ein paar Semester hier an der Hochschule studiert haben, Studienanfängerinnen und Anfänger begleiten. Und es sieht so aus, dass sie am Semesteranfang zugeteilt werden und praktisch in Tandems das ganze Semester sich immer wieder treffen. Einerseits in der Gruppe, um Themen zu besprechen, die das Studium angehen. Andererseits auch wieder im One-to-One-Mentoring, um sich einfach auszutauschen über die Erfahrungen, die sie im Technikstudium gemacht haben.
Welche Gründe hat es dann, dass das im Speziellen gerade nur für das Fach Technik da ist? Könnte man sich ja auch für alle Studienfächer denken.
Ja, Technik gehört zu den MINT-Fächern und wie im MINT-Bereich allgemein ist auch in der Technik so, dass eben der Frauenanteil sehr niedrig ist. Es liegt im Moment ungefähr bei 17%. Das ist natürlich sehr wenig und wir möchten da einfach Frauenförderung betreiben und Frauen fördern, damit eben mehr Frauen im MINT-Bereich landen.
Das bedeutet auch, dass die Mentorinnen immer weiblich sind.
Muss nicht unbedingt sein. Also das Programm ist erstmal offen für alle. Es richtet sich aber schon speziell an Frauen, also sowohl Mentorinnen, aber auch auf Mentee-Seite. Aber da das Fach sehr klein ist, geht es einfach manchmal aus organisatorischen Gründen nicht. Aber insgesamt richtet sich das Programm schon an Frauen.
Welche Auswirkungen habt ihr da schon beobachtet? Hat sich was verändert?
Also auf individueller Ebene können wir auf jeden Fall sagen, dass aus den Evaluationen hervorgeht, dass immer wieder die Frauen oder die Teilnehmer insgesamt sich bestätigt fühlen in dem, was sie tun, in dem Studium, das sie gewählt haben in einem MINT-Fach. Das ist, glaube ich, der Hauptgewinn. Und andererseits geht es natürlich auch wieder darum, dass die Studierenden sich untereinander vernetzen.
Und selbst warst du auch Mentorin. Was würdest du sagen, was war so deine Erfahrung in diesem Projekt?
Insgesamt würde ich, glaube ich, sagen, dass es einfach bereichernd ist, sich auszutauschen und dass das auf allen Ebenen gilt, also auf Studierendenebene, jetzt als Studentin. Und dass ich schon auch sehe im Mentorprogramm, wenn Perspektiven weiter sich entwickeln, dass es da einfach nicht abreißen sollte und dass Austausch auf jeder Ebene immer wertvoll ist.
Gab es irgendein Erlebnis, was du hattest, wo du vorher nicht drüber nachgedacht hast, dass das vielleicht spannend sein könnte?
Ich war überrascht davon, wie dankbar die Menschen dann doch solche Angebote auch annehmen und was es bewirken kann. Also dass schon kleine Hilfen, also ein Gespräch manchmal viel auslösen kann und das ist eigentlich positiv überraschend.
Wenn du sagst viel auslösen, was kann ich mir unter auslösen dann vorstellen?
Also dass man zum Beispiel im Technikstudium sagt, okay, ich stehe nicht alleine da, mir geht es genauso wie anderen. Ich habe vielleicht nicht die Erfahrung, die die breite Masse hat, sondern ich muss erst mal schauen, wie ich zurechtkomme. Aber es tut mir gut, mich da einfach auszutauschen und zu sagen, ja, das ist ein Weg, den will ich gehen und den kann ich auch gehen.
Wie ist denn das Ganze entstanden?
Also es ging eigentlich aus von dem Girls Day, der hier an der Hochschule stattfand. Und dadurch hat sich eine Kooperation ergeben von dem Fach Technik mit der Stabsstelle Gleichstellung. Und es wurde dann ein Konzept entwickelt und jetzt läuft es.
Gibt es da zukünftig auch eine Entwicklung? Wird es weitergehen?
Es hängt natürlich immer auch von persönlichem Engagement ab. Und wir hoffen immer, dass wir auch genug Mentorinnen und Mentoren finden, die sich bereit erklären, da teilzunehmen. Und natürlich ist es auch eine Koordinationsfrage. Also es muss koordiniert werden und das hängt auch natürlich auch an Personen. Und ja, wir hoffen einfach, dass es weiterläuft, um einfach auch Role Models auch in die Schule zu bringen. Also wir sind jetzt hier im Bereich der Lehrerbildung Und genau da sollten wir eigentlich versuchen, die Frauen auf den Weg zu bringen und ja, sie zu unterstützen und damit eben mehr Frauen als Role Models in die Schule, aber vielleicht auch in die Wissenschaft zu bringen.
Forum PH, das Magazin auf PH 88,4. Heute sprechen wir über Frauenförderung und vorhin haben wir gehört, dass der Frauenanteil in der Wissenschaft nach wie vor zu gering ist. Um dem entgegenzuwirken, hat die PH Freiburg ein Frauen-Mentoring-Programm namens Mentor ins Leben gerufen. Im Mentoring werden Nachwuchswissenschaftlerinnen von ihren Mentoren oder Mentorinnen ein Jahr lang individuell begleitet. So auch Eva Nels, die an der PH Freiburg promoviert. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie diese Treffen mit ihrem Mentor Thorsten Pieske, Professor für Fremdsprachendidaktik an der Uni Erlangen, ausgesehen haben.
Die Treffen dauerten dann jeweils immer so eine gute Stunde und zuerst haben wir mal einen Kaffee getrunken zusammen und es sind erstmal so ins Gespräch eingestiegen, ja, dass wir mal geguckt haben, ja, was ist eigentlich so aktuell der Stand bei mir, an was arbeite ich gerade oder was beschäftigt mich gerade. Dann habe ich auch jeweils immer irgendwelche Daten mitgebracht oder meine Gliederung oder ja, irgendwelche anderen Anliegen, die sich inhaltlich oder ja genau thematisch einfach mit meiner Arbeit beschäftigten. Und dann sind wir da wirklich dann einfach zusammen dran gesessen. Die einzelnen Treffen mit dem Herrn Pieske, ja, waren natürlich immer ganz besondere Meilensteine, die mich auch jedes Mal großes Stück weitergebracht haben. Aus den Treffen bin ich einfach auch jedes Mal sehr mit großer Motivation und wieder positiv rausgegangen und habe meine Arbeit weitergeführt.
Motivation und inhaltliche Gespräche über die Forschung sind neben Karriereplanung Teil des Mentoring-Prozesses. So zum Beispiel auch dann, wenn es inhaltlich Schwierigkeiten gibt oder man beispielsweise anderer Meinung ist als die Betreuerin oder der Betreuer der Promotion. Auch wenn das Betreuungsverhältnis sehr gut ist, kann das eine schwierige Situation sein. Michaela Oettle hat in der Physikdidaktik promoviert und erlebt, wie hilfreich eine unabhängige Beratung im Mentoring-Programm sein kann.
Also was ich mich zum Beispiel immer gefragt habe am Anfang ist, ich habe eine Idee, ich habe eine Forschungsidee, ich treffe mich dann mit meiner Betreuerin und sie hat eine andere Idee und ich frage mich dann, ist es dann, also entscheide ich danach, welche Idee ich verfolge, also verfolge ich ihre Idee, verfolge ich meine Idee? Das habe ich mich immer gefragt, kann man das machen, darf man das machen, also wenn ich Gründe dafür habe. Und dann eben, wie gesagt, eine Ansprechpartnerin zu haben, die extern ist, mit der man solche Fragen besprechen kann. Also je nachdem, auch wenn man wirklich ein freundschaftliches Verhältnis zu seiner Betreuerin hat, ist da immer noch so ein bisschen die Bewertung im Hintergrund. Und auch wenn man sich so Fragen stellt, wie darf ich meinen eigenen Weg gehen, dann ist natürlich immer die Frage, wenn ich jetzt meinen eigenen Weg gehe, was macht das eigentlich mit meiner Note für meine Abschlussarbeit zum Beispiel? Und das muss man sich bei der Mentorin überhaupt nicht stellen. Wenn es eine gute Mentorin ist, dann hat sie auch im Prinzip eigentlich keinen Kontakt oder redet nicht mit der eigenen Betreuerin über die eigene Person. Und man sollte dann eigentlich so ein vertrautes Verhältnis haben, dass man sie quasi alles fragen kann.
Wie gewinnbringend eine unabhängige Beratung sein kann, erläutert auch Eva Nels.
Also ich muss sagen, ich habe zu meinen beiden Betreuern ein sehr gutes Verhältnis, auch ein vertrauensvolles Verhältnis. Aber ich habe schon gemerkt, vor allem auch, wenn es einfach um persönliche Belange ging, dass ich mich mit meinem Mentor einfach anders austauschen konnte. Also wenn ich dem erzählt habe, ja, von irgendwelchen Sorgen, dann wusste ich einfach, da stehen jetzt auch keine Interessenskonflikte dazwischen. Oder ja, zum Beispiel, wenn ich ihm erzähle, ich weiß nicht, dass ich jetzt irgendwie schon wieder eine Woche lang an irgendeiner Frage hänge und nicht weiterkomme. Es ist was anderes einfach, wenn ich das meinem Mentor erzähle, als meiner Betreuerin, die einfach natürlich, oder meinem Betreuer, wo einfach andere Interessen dahinter stehen. Es ist ja klar, da hängt eine Stelle dran und so weiter. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, also das Verhältnis, das man zum Mentor hat, ist ein ganz, ganz anderes, ein noch vertrauensvolleres als zu den Betreuern.
Auch Professor Pieske bestätigt die Aussage von Frau Oettle. Er war Mentor von Eva Nels und sieht ebenfalls in der Unabhängigkeit der Betreuung als Mentor eine große Bereicherung.
Man kann ja zwei Aspekte ansprechen. Einmal die inhaltliche Arbeit und zum anderen die Karriereplanung. Das sind zwei Aspekte, die wichtig sind. Vor allen Dingen auch, dass vielleicht Mentoren gegenüber Dinge auch mal angesprochen werden, die man nicht direkt mit den Betreuern, die man vor Ort hat, bespricht, weil einfach eine etwas größere Distanz jetzt da ist und man ja vom Mentor auch nicht abhängig ist.
Auch andere Mentorinnen und Mentoren bestätigen dies, so zum Beispiel Dr. Dagmar Wolf. Sie hätte sich selbst ein solches Programm zu Zeiten ihrer Ausbildung gewünscht.
Insofern finde ich das ein tolles Programm. Ich hätte mir das vielleicht in meiner Zeit auch gewünscht, weil das, diese Mentorentätigkeit ja auch die Möglichkeit bietet, mit jemandem zu sprechen, ohne da jetzt in eine große Verantwortung zu gehen auf von Seiten des Mentees. Also man kann da jemanden in Anspruch nehmen und dann ist es irgendwann auch beendet. Und man kann auch ja überlegen, was möchte ich aus dem Gespräch mitnehmen und was nicht. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Angebot, also so diese Freiwilligkeit.
Neben unabhängiger, persönlicher und fachlicher Beratung ist ein großer Schwerpunkt des Mentoring-Programms die Karriereberatung. Gerade am Ende der Promotion oder der Habilitation, denn die Nachwuchswissenschaftlerinnen sitzen ja fast immer auf befristeten Stellen. Beratung diesbezüglich haben auch Dr. Dagmar Wolf, Professorin Wetzel-Breuer und Professor Pieske ihren Mentees angeboten.
Als Mentorin würde ich meine Aufgabe darin auch eher sehen, die Zeit nach der Promotion auch anzugucken, welche berufliche Perspektive möchte man einschlagen. Gibt es auch zum Beispiel eine private Perspektive, die ansteht? Also ist das Thema Kinder zum Beispiel ein relevantes Thema, Familiengründung ein Thema? Was bedeutet es dann zum Beispiel auch, wenn man einen Berufseinstieg gestaltet?
Wie geht es dann weiter, also in puncto Karriereberatung oder auch Beratung auf den nächsten Schritt der Karriere, also berufliche Netzwerke kennenlernen, dort Eingang finden?
Ich glaube, gerade wenn es um Karriereplanung geht, die meisten Doktorandinnen und Doktoranden sind ja doch in einer eher unsicheren Situation mit befristeten Verträgen. Und ich glaube, wenn man da mit Leuten von außen spricht und sich darüber austauscht, welche Erfahrungen sie gemacht haben und welchen Weg sie gegangen sind, dann ist es auch für die Mentees einfacher, das zu besprechen und einfach diesen Impuls zu bekommen von außen nochmal, was man denn für Alternativen hat, wenn vielleicht ein Vertrag ausläuft.
Die unsichere Situation bezüglich Zukunft in der Wissenschaft oder auf anderen Karrierepfaden werden von den Mentorinnen und Mentoren angesprochen und auch die Beratung als Aufgabe im Prozess gesehen. Vor welchen Herausforderungen Nachwuchswissenschaftlerinnen am Ende der Ausbildung stehen, beschreibt Eva Nelz.
Einmal hatte ich ein Gespräch, da ging es um meine Karriereplanung, um meine Zukunftspläne und Zukunftswünsche. Das ist schon auch ja, sehr besonders in meinem Gedächtnis geblieben, weil man da einfach auch total selten Personen in seinem Umfeld hat, gerade während dieser Promotion, die einem da wirklich weiterhelfen können und auch einen verstehen und sich auch in die Rolle von einem hineinversetzen können. Ich meine, natürlich, ich kann da mit meiner Familie drüber sprechen oder mit meinem Partner, aber die haben nicht promoviert oder die sind jetzt einfach auch nicht in dieser Situation. Und da muss ich natürlich schon auch wieder sagen, ich meine, der Mentor ist da einfach der ideale Ansprechpartner.
Manche Nachwuchswissenschaftlerinnen, vor allem diejenigen, die zuvor Lehrerinnen waren, geben ihren Beamtenstatus auf, um in die Wissenschaft zu gehen. So auch Jana Krüger. Heute ist sie Professorin an der PH Schwäbisch Gmünd. In ihrer Promotionsphase hat sie als Mentee am Mentorprogramm der PH Freiburg teilgenommen.
Ich wusste, was ich wollte. Ich war für mich keine große Entscheidung. Für mein Umfeld glaube ich mehr. Ich habe es getragen und für mich war mein Weg klar, mein Ziel klar, wo ich hin wollte. Und habe diese Sicherheit dann ganz einfach aufgegeben. Und es gibt ja dieses schöne Sprichwort, wer die Freiheit aufgibt, um die Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Und das war für mich eigentlich immer so eine Leitgedanke oder so eine Leitperspektive, meine Wünsche und meine Bedürfnisse umzusetzen und den Weg dann einfach zu gehen und ohne zu wissen, was kommt. Und natürlich auch diese Sicherheit aufzugeben, ganz klar. Aber ich lebe auch immer danach, irgendwo wird sich eine neue Tür auftun. Dafür muss ich die alte aber erstmal schließen, dass sich dann wieder irgendetwas Neues ergibt. Ich habe es dann als Freiheit empfunden, dass ich dann wirklich das machen konnte, wofür mein Herz geschlagen hat, nämlich auch in die Wissenschaft zu gehen und beides miteinander zu verbinden, also Theorie und Praxis und den Lehrerberuf auch nochmal auf so einer theoretischen Ebene zu beleuchten und mich in Forschungen zu vertiefen.
Doris Schreck hat dem Interviewer ja bereits erzählt, dass in der Qualifizierungsphase ein weiterer Punkt hinzukommt, der die Karriereplanung nicht direkt einfacher macht. Die meisten Nachwuchswissenschaftlerinnen sind während oder nach der Promotion auch in der Phase, in der die Familienplanung eine ziemlich große Rolle spielt.
Wie will ich privat mein Leben weitergestalten? Welche Lebensabschnitte stehen da an? Und das ist eben so im Grunde auch eine Draufschau von diesem privaten Lebensmodell, das man anstrebt und dem beruflichen Lebensmodell und dann auch immer die Frage der Kompatibilität.
So Dr. Dagmar Wolf. Für Professorin Jana Krüger war klar, dass Vereinbarkeit sein muss, dass ihr Leben ohne Familie nicht denkbar ist. So hat sie Familien- und Karriereplanung gleichzeitig gelebt.
für mich war von vornherein klar, es geht nicht ohne Kinder. Und ich hatte einen wunderbaren Partner an der Seite, den ich Gott sei Dank auch immer noch an meiner Seite habe, der mit mir diesen Weg gegangen ist und mich da auch ein Stück weit getragen hat. Und das war immer ein, und ist heute auch noch ein Ausbalancieren zwischen Terminen und viel Organisationstalent. Aber es ist auch eine unheimliche Bereicherung, da auch nochmal, gerade wenn man hier beruflich gestresst ist, da auch nochmal andere Perspektive einzunehmen. Und der Austausch schon mit denjenigen, die auch den Weg bestritten haben zur Professur, weil für mich schon recht frühzeitig feststand, dass das mein Ziel ist und dass ich da auch drauf hinarbeiten werde. Aber wie gesagt, nicht ohne Familie und mein Gepäck, meinen kleinen Rucksack, den ich immer Rucksack positiv gemeint, mit dem ich den Weg bestreiten wollte, weil da mein Proviant ganz einfach auch drin ist und das, was mich auch in meinem Leben teilhaben lässt. Dass dort Leute zu treffen, die diesen Weg ja schon gegangen sind und von denen Erfahrungen ganz einfach auch zu profitieren und auch vielleicht Berufsbiografien kennenzulernen, wo man sagt, die sind den Weg gegangen und diesen Weg möchte ich nicht gehen. Ich möchte halt nicht alles für die Karriere aufgeben. Dann mache ich halt 3 Schritte langsamer, aber ich komme auch an mein Ziel.
3 Schritte langsamer, aber Familien- und Karriereplanung unter einen Hut zu bekommen. Es geht, wie das Beispiel von Professor Dr. Jana Krüger zeigt. Allerdings hat sie auch heute noch manchmal mit der Vereinbarkeit zu kämpfen, denn die Arbeitswelt nimmt nicht immer Rücksicht auf Familienleben.
Natürlich haben Termine auch am Abend stattgefunden, wo ich nicht daran teilnehmen konnte oder Termine schon ganz früh am Morgen, wo es mir dann schwer gefallen ist, dann dort beides zu vereinbaren und einen Hut zu bringen. Das sind natürlich auch so Momente, wo man denkt, gut, da könnte das System doch etwas anders funktionieren und da könnte auch Rücksicht drauf genommen werden. Da ist es aber auch so, dass ich im Alltag auch hier immer noch zu kämpfen habe, dass es dann mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also das Thema, das wird mich, glaube ich, ein Leben lang begleiten.
Vereinbarkeit ist und bleibt ein Thema, auch in der Wissenschaft. Um Chancengleichheit bemüht sich auch Professor Dr. Welzel-Breuer.
Für Frauen ist das natürlich unbedingt wichtig und man muss ihnen Selbstbewusstsein geben und sie unterstützen und ihnen klar machen, dass sie mit dieser Berufswahl oder auch mit dieser wissenschaftlichen Ausrichtung etwas tun können, damit das Familienleben funktioniert, damit Gesundheit erhalten wird, man perspektivisch planen kann. Ohne Frauen in der Gesellschaft geht das nicht und die müssen halt in diese Bereiche mit rein. Das sind Argumente, die wir unbedingt hineintragen müssen, in die Schulen und in die Ausbildung.
Weibliche Role Models sind enorm wichtig, um Vertrauen in sich selbst zu finden, dass es eben doch möglich ist, die beiden Pole Arbeit und Privatleben zu verbinden. Michaela Oettle hat sich für eine weibliche Mentorin entschieden. Wieso sie sich so entschieden hat, erzählt sie im Gespräch.
Bei der Auswahl vor allem des Mentors oder der Mentorin hatte ich erst eine Liste von verschiedenen Leuten in Deutschland, die sich mit Physikdidaktik beschäftigen. Und im Endeffekt ist die Wahl dann eigentlich für die Frau gefallen. Und es war einfach aufgrund dessen, dass ich für mich denke, ich habe da mehr schaffe eine Gleichebene zwischen mir und der Mentorin, beziehungsweise kann mich mit ihr eher vernetzen, verknüpfen oder verbinden oder Parallelen ziehen, genau. Und das war die eine Sache, dass man irgendwie in den MINT-Fächern Lebenswege sieht von Frauen, die irgendwie es geschafft haben.
Forum, das Magazin auf PH 88,4, dem Lernradio der PH Freiburg. Um mehr Frauen in die Wissenschaft zu bringen, bietet die Stabsstelle Gleichstellung ein spezielles Frauen-Mentoring-Programm an. Wir haben für diese Sendung mit Mentorinnen, Mentoren und Nachwuchswissenschaftlerinnen gesprochen, um herauszufinden, wie das Programm funktioniert und was der Gewinn an der Teilnahme ist. Die Mentorinnen und Mentoren sind nicht immer aus dem gleichen Forschungsfeld und bieten damit einen Blick von außen. Warum das sehr nützlich sein kann, erklärt Professor Pieske.
Ja, ganz gut, das habe ich auch bei meiner eigenen Arbeit gemerkt, zum Beispiel bei der Promotion, wenn nochmal jemand einen Blick von außen auf die inhaltlichen Aspekte wirft. Denn man ist zwar ständig im Austausch mit seinen eigentlichen Betreuern, aber hier gab es die Möglichkeit, auch nochmal einen Blick von außen zu bekommen. Und da konnte ich vielleicht Aspekte einbringen, die bisher noch nicht bedacht worden sind.
Ein neuer Blickwinkel hilft, aber auch die Netzwerke sind wichtig, sagen Michaela Oettle und Professorin Welzel-Breuer.
Für mich war es wichtig, dass ich mich irgendwie mehr vernetze international. Und das war dann auch dadurch, dass man jemanden von einem anderen Standort in Deutschland hat, kommt man schneller noch so in ein anderes Netzwerk rein. Ein bisschen Anschluss an die Abteilung dort habe ich auch gefunden, an die Abteilung von meiner Mentorin.
Ich habe also die Doktorandin darin beraten können, dass sie zum Beispiel auf bestimmte Tagungen geht oder auf eine Summer School, die international ist. Ich habe sie mit Leuten dort bekannt gemacht. Sie konnte Kontakte knüpfen und kam dann auch sehr glücklich und sehr zufrieden von diesen Konferenzen wieder mit Erfolgserlebnissen, die sie natürlich wieder weitergebracht haben.
Aber nicht nur Netzwerke in die Scientific Community helfen weiter, sondern auch Peer-Netzwerke, bei denen sich die Nachwuchswissenschaftlerinnen ungezwungen austauschen können und offen über ihre Schwierigkeiten sprechen.
Teil des Mentorprogramms waren natürlich auch die Treffen mit den anderen Promovierenden oder Habilitantinnen. Ja, das waren schon auch immer sehr prägende Treffen, innerhalb derer wir uns auf einer sehr vertrauensvollen Ebene austauschen konnten, auch über Probleme, Sorgen, die uns aktuell beschäftigen.
Wir haben quasi ein Forum gehabt, eine Gruppe von Leuten. Man denkt immer, man steht alleine da, aber im Endeffekt findet man sehr häufig, dass die Probleme einander sehr ähneln, in denen man in der Promotion oder vielleicht auch schon im Master zu tun hat. Dadurch hat sich für mich geändert, dass ich mehr so das Gefühl hatte, ich stehe nicht alleine da. Das sind Leute, die haben ähnliche Probleme. Und ich habe auch einfach den Raum, die offen auszusprechen und einfach auch zu hören, wie andere Leute ihre Sicht auf meine Probleme ist. Die ist vielleicht ganz anders oder manchmal auch sehr hilfreich.
Jetzt haben wir viel darüber gehört, wie hilfreich das Mentoring für die Nachwuchswissenschaftlerinnen ist. Aber nicht nur sie profitieren.
Wir können diesen Prozess ständig lernen und sollten eben auch dafür sorgen, wenn wir weiter Mentorentätigkeiten übernehmen, dass wir da immer besser werden. Und ich glaube, das wäre auch gut, wenn man uns das ganz ehrlich mitteilt.
Ich lerne jedes Mal, wenn ich Nachwuchswissenschaftler betreue. Fachlich, didaktisch, sozial, menschlich. Wie betreue ich? Wie berate ich? Das verändert natürlich auch meine Fähigkeiten als Professorin, die dann Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler beraten muss und betreut. Das tun wir natürlich dann auch für das Image der Hochschulen, wenn wir so ein Mentorenprogramm haben und damit eben auch Mentoren aus Universitäten gewinnen oder Mentoren, die eben in internationale fachliche Netzwerke mit einbezogen sind. Und ich finde auch gut, dass Kontakt gesucht wird nach außen. Ich finde, dass sich da auch die Hochschulen vielleicht ganz gut miteinander vernetzen könnten, um so Know-how sozusagen auch gegenseitig auszutauschen, ja, und darüber ein bisschen zu lernen, wie man das gut machen kann. Ein bisschen schwierig ist das immer mit der Konkurrenz dann unter den Hochschulen, aber man sollte eigentlich im Sinne der Entwicklung unserer Wissenschaften und der Nachwuchswissenschaftler den Aspekt mal außen vor lassen und eher auf der Sachebene verbleiben und gemeinsam beraten. Es klappt national und international. Wenn man sie gut betreut, kann man sie wunderbar in die wissenschaftliche Arbeit hineinführen und sie zu selbstständigen Wissenschaftlern ausbilden. Und das große Problem ist einfach, dass oft die gute Betreuung fehlt und die Begleitung und die Beratung, damit die Nachwuchskräfte eben wachsen können an ihren Aufgaben. Das ist ja ein langer Prozess. Und ich selber habe eine gute Betreuung erfahren in meiner wissenschaftlichen Karriere und diese guten Erfahrungen möchte ich gerne weitergeben, weil das einfach wunderbar ist.
Einerseits profitieren die Mentoren und Mentorinnen durch die Beratung, aber auch sehr spannend ist der Blick in die Forschungslandschaft einer anderen Hochschule.
Bei jeder Betreuung von Doktorandinnen oder Beratung von Doktorandinnen lernt man natürlich immer auch das Forschungsfeld dieser Nachwuchswissenschaftlerin oder des Nachwuchswissenschaftlers kennen. Man lernt über die neuesten Zugänge, die dort verwendet werden. Man lernt neue Perspektiven des Nachdenkens über Forschung oder Erfahrung mit Forschung, die sie machen, kennen und kann das natürlich für die eigene Arbeit wiederum nutzen. Ne?
Ja, ich habe gesehen, wie an der PH sehr praxisnah gearbeitet wird im Forschungsbereich, was ich sehr, sehr schön finde, weil ich weiß, ich war selbst an der PH für 8 Jahre, dass es natürlich ganz stark um Lehrerbildung geht, auch wenn es andere Studiengänge gibt. Und da finde ich es sehr, sehr schön, wenn man eine praxisnahe Forschung macht, die dann eben auch zu Verbesserungen führen kann, entweder im Unterricht oder in der Lehrerbildung und so weiter. Die Überschneidung, die es da in den Projekten gab, die haben mich auch sehr interessiert. Und da habe ich einfach gesehen, was jetzt an der PH bei Ihnen passiert in Bezug auf die Fächer, für die ich auch zuständig bin und wie man dort Dinge verbessern möchte. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Also mehr zu erfahren über relevante Forschungsthemen und wie man die an anderen Hochschulen behandelt.
Ein Jahr lang betreuen Mentorinnen und Mentoren die Nachwuchswissenschaftlerinnen sehr individuell. Nach diesem einen Jahr endet das Programm Mentor, aber auch nach der Mentoring-Phase bleiben viele Tandems in Kontakt.
Wir haben uns entschieden, trotz des offiziellen Endes weiter im Gespräch zu bleiben und uns weiterhin zu treffen, weil wir einfach den Eindruck hatten oder weil auch mein Mentee den Eindruck hatte, dass es sehr sinnvoll ist, sich weiter zu treffen und sich sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf die weitere Karriereentwicklung auszutauschen. Wenn das kein gutes Vertrauensverhältnis gewesen wäre, dann gehe ich davon aus, hätten wir das auch abgebrochen. Aber wir fanden es eben beide sehr gewinnbringend. Für mich eben auch in der Hinsicht, dass ich jetzt weiter erfahre, wie es nun weiterläuft und wie dann nachher die Dissertation abgeschlossen wird. Das interessiert mich ja sehr, weil man sonst wirklich so ein bisschen ja, auf halber Strecke vielleicht aufhören würde. Und das wäre schade.
Das war eigentlich total unkompliziert. Ich muss auch sagen, ich empfinde es gar nicht so, als wäre mein Mentorjahr jetzt so abgeschlossen. Denn also mein One-to-One-Mentoring geht auf jeden Fall immer noch weiter. Ich bin immer noch mit ihm in Kontakt. Es war in meinem Fall, wie gesagt, total unkompliziert. Wir haben kurz mal drüber gesprochen, ja, ob denn von beiden Seiten einfach da Interesse bestehen würde, dass wir das noch weiterführen. Dass wir weiterhin in Kontakt sind. Genau, ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, dass er dann da auch dazu bereit war. Und er hat aber auch gesagt, für ihn ist es einfach auch immer interessant, von mir zu hören und auch zu sehen, wie ich weiterkomme.
Wir haben uns auch auf Tagungen getroffen und sie hat den Besuch des Forschungsseminars weiter fortgesetzt und wir sind auch weiterhin in E-Mail-Kontakt. Sie kann mich jederzeit kontaktieren, wenn sie weiter Fragen hat und Rat braucht. Und das macht sie auch.
Die Tandems bleiben also in Kontakt und sind teilweise in denselben Netzwerken gelandet. Melanie Oertle, Jana Krüger und Eva Nels ziehen ihr Fazit folgendermaßen.
Mentor ist ja auch dafür ausgerichtet, dass Frauen vor allem nach ihrem Abschluss, nach ihrer Promotion oder nach ihrem Master noch weiter in der Hochschule oder in der Forschung bleiben, in der Hochschulkarriere. Und wenn man eben sieht, dass es halt auch funktioniert und wie es funktionieren kann und man eben die entsprechenden Netzwerke knüpft, und in dem Fall hat auch Postdoc-Stellen sich bewirbt, dafür ist Mentor halt einfach gut.
Ohne meine persönliche berufliche Laufbahn dort schon zu wissen, dass ich dann dort als Professorin hier an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd bin, ist das eine unheimliche Bereicherung für mich gewesen.
Ich denke schon, dass ich einfach durch die vielen Kontakte zu Gleichgesinnten, aber auch einfach zu meinem Mentor gewachsen bin als Wissenschaftlerin. Ich habe noch nie promoviert natürlich zuvor und es ist alles sehr neu. Man ist einfach auch in dem wissenschaftlichen Umfeld, man weiß sich auch vielleicht manchmal noch nicht so ganz zu bewegen in der Community. Ja, da denke ich schon einfach, dass ich dadurch diese vielen Kontakte und dieses Netzwerk, das ich mir da in diesem Mentorprogramm einfach jetzt aufbauen konnte, sehr gewachsen bin und einfach jetzt schon natürlich eine andere Wissenschaftlerin bin, als ich das zu Beginn war.
Wir sprechen über Menta, das Mentoring-Programm der Pädagogischen Hochschule Freiburg, was dafür sorgen will, dass mehr Frauen den Weg in die Wissenschaft finden. Und zum Schluss dieser Stunde sprechen wir nochmal mit Doris Schreck von der Stabsstelle Gleichstellung, die das Projekt organisiert und koordiniert, und zwar darüber, wie eigentlich die Hochschule davon profitiert und wie es weitergehen kann.
Das hat sich ja in diesen Interviews, die wir jetzt gemacht haben, auch ganz deutlich gezeigt. Die PH kann sich damit wunderbar sichtbar machen mit ihrer Bildungsforschung. Das wird geschätzt.
Also es ist gut für das Image, es ist gut für Vernetzung, auch um zu zeigen, wie hier geforscht wird. Und natürlich auch ein Anker für diejenigen, die promovieren, beispielsweise in die Wirtschaft, weil die Mentorinnen und Mentoren ja nicht alle aus dem pädagogischen Bereich kommen, sondern durchaus eben ja in der Wirtschaft zu finden sind. Gibt es die Finanzen auch in Zukunft noch?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben das 2012 aufgegleist mit einem Konzept. Das Projekt läuft übers Professorinnenprogramm oder damit haben wir es anfangs finanziert. Aber das ist natürlich nicht sicher. Ich würde jetzt behaupten, das ist ganz gut implementiert in die Hochschule, aber nicht finanziell. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht das leisten, was wir eigentlich leisten wollen. Wir nehmen ja pro Jahr 10 Promoventinnen auf oder Habilitantinnen. Wir haben bisher 44 unterstützt in dem Programm. Was ganz, ganz wichtig ist, ist die strukturelle Implementierung von dem Programm. Und da sind wir schon auf einem super guten Weg, weil wir in 2016 für die Hochschule angefangen haben, ein Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten. Mentoring ist ein Instrument von der Personalentwicklung, ganz klar. und auch ein erfolgreiches Instrument. Und wir haben das auch in dieses Konzept eingebaut. Also das wird ja auch von führenden Wissenschaftsinstitutionen empfohlen, dass man das in die Nachwuchsförderung reinnimmt, Mentoring und Coaching. Und wir haben in dem Konzept verschiedene Bausteine von Absolventinnen, also Masterstudierenden, bis hin zu Professorinnen, wo wir so verschiedene Qualifizierungsangebote machen. Wir haben das Qualifizierungspfad genannt. Und dieses Konzept soll jetzt auch im Sommer weiter nochmal verfeinert werden. Und da ist das Mentoring drin. Also wir haben das gut implementiert. Und da sehe ich auch eine gute Basis, wie man das in der Hochschule weiterentwickeln kann,
sagt Doris Schreck von der Stabsstelle Gleichstellung der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Über Frauenförderung und Mentoring könnten wir jetzt noch lange reden. Auch wäre noch genug Material für ein paar weitere Sendestunden vorhanden. Doch jetzt geht die Sendezeit für heute zu Ende. In den Interviews standen uns Frau Welzel-Breuer, Professorin für Physik und ihre Didaktik an der PH Heidelberg, Dr. Dagmar Wolf von der Robert-Bosch-Stiftung und Thorsten